Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Sancte Iosef,
ora pro nobis.
Sancte Petre,
ora pro nobis.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen.
Amen. Laudetur Iesus Christus.
In saecula saeculorum. Amen.
Meine in Jesus Christus geliebten Bewohner dieser Einsiedelei, meine lieben Internet-User, ich umarme euch alle mit meiner Liebe und meinem Gebet. Ich möchte euch zu einem Ausflug durch das Wort Gottes einladen, das Buch Numeri. Bileam wurde geschickt, um Israel zu verfluchen, aus einem völlig anderen Stamm, aus einem völlig anderen Nest, jemand Fremdes. Und Gott gibt diesem Heiden seinen Geist, und er segnet Israel, verkündet einen Orakelspruch und setzt seine eigenen Götter herab. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich erblicke ihn, aber nicht in der Nähe. Ein Stern geht in Jakob auf. Was für eine wunderschöne messianische Prophezeiung. Kann Gott jemandem Fremden seine Gnade geben? Zum Beispiel einem Nicht-Katholiken? Ja, er tut es. Er gibt seine Gnade unterschiedlichen christlichen Gruppierungen. Sie erfahren Gottes Worte, Gottes Führung. Er gibt seine Gnade den Heiden, die Gott suchen. Wenn sie auch nicht über so einen Schatz an Gnade verfügen, wie wir als Mitglieder der Kirche. Die heiligen drei Könige waren schließlich Heiden, die Gott suchten und sich nach ihm sehnten. Deshalb werden in 2 Tagen noch die 3 Weisen hier eintreffen. Denn sie waren es, die dieses Geheimnis nach langer Suche entdeckt haben. Für sie war später das Tüpfelchen auf dem I der Stern von Bethlehem. Aber in Wahrheit waren sie schon sehr nah. Auch heute verteilt Gott diese Gnaden, zum Beispiel in den Marienerscheinungen des 20. Jahrhunderts. Ich weiß, dass sie den Kopten erschienen ist, den Christen, den Orthodoxen und den Katholiken. Nur, dass es für uns Katholiken beim jüngsten Gericht um einiges schwerer sein wird als für die anderen, weil wir so nah an der Quelle gewesen sind und so eine Gnadenkraft besessen haben, die wir uns nicht zunutze gemacht haben. Die Institution Kirche würde am liebsten über alles herrschen. Über das Wecken, über den Gang zur Toilette, über das Baden und über das Verteilen der Suppe. Was du auch tun willst, um Gott zu folgen, du wirst gefragt, mit welchem Recht tust du das alles? Wenn gegen sie rebelliert wird, musst du in Konflikt geraten. Der heilige Patrick hat so ein Drama durchlebt und war so viel Druck von Seiten der Institution der englischen Kirche ausgesetzt, welche Irland beherrschen wollte. Seine beiden Freunde diskutierten miteinander und sagten: Wir wissen, dass Patrick auf Gottes Stimme hört. Er folgt der Stimme Gottes. Aber erhören die englischen Bischöfe Gottes Stimme und folgen seinem Willen? Wer hat dir dazu die Vollmacht gegeben? Jesus der Herr hat mich angewiesen, im Falle eines Angriffs auf mich zu sagen, mit welchem Recht tust du das alles? Mit der Vollmacht und Kraft, welche dir die Kirche am Tag deiner Priesterweihe gegeben hat. Jesus der Herr möchte sich auf diesem Weg nicht auf die polemische Frage einlassen, wer hat dir dazu die Vollmacht gegeben? Denn sonst käme sofort die nächste Frage hinterher. Gott Vater, für wen hältst du dich eigentlich? 1000 Fragen. Deshalb werden sie angesichts des heutigen Kampfes bei jeder Antwort, die sie der gegenwärtigen Kirchenführung geben, losziehen. Jesus lässt sich nicht auf einen Dialog mit ihnen ein, sondern stellt eine so schwere Frage, auf die sie keine Antwort wissen. Stammte die Taufe des Johannes vom Himmel oder von den Menschen? Sie traten an die Seite und diskutierten. Wenn wir antworten, von den Menschen, dann fallen die Leute über uns her, denn das Volk hält ihn für einen Propheten. Wenn wir antworten, von Gott, dann wirft er uns vor, warum habt ihr nicht geglaubt? Da ihr nicht glaubt, sage auch ich euch nicht, mit welchem Recht ich das alles tue. Man kann seinem Gegner niemals alles erklären, denn er wird es nicht verstehen, da er seine eigene Art zu denken und seine eigene Argumentationsweise hat. In schweren Situationen muss Gott seinem Diener zu Hilfe kommen. Und er tut dies immer. Als der heilige Patrick vor der Wahrheitsprüfung stand, ob der Gott der heidnischen Priester Irlands, der Fürst der Finsternis, der wahre Gott sei oder sein Gott, forderte der König die Feuerprobe. Es wurde eine Hütte gebaut. Als der heidnische Priester sich freute, sprach der König: Nicht nur er geht hinein, sondern du auch. Der Priester wand sich, wie er nur konnte, und sagte, dass der andere auch ein Zauberer sein könne. Schließlich ist es immer günstig, dem anderen Eigenschaften vorzuwerfen, die einem selbst zu eigen sind. Es solle doch jemand aus dessen Gefolge hineingehen. So wurde der jüngste Bursche ausgewählt. Als der heilige Patrick ihm seinen Priestermantel umlegte, rief der heidnische Priester: Oh, in diesem Tuch könnte Macht stecken. Dann nahm der heilige Patrick ihm dessen Mantel ab und legte ihn dem Jungen um die Schultern. Seinen eigenen Mantel dagegen legte er dem heidnischen Priester um. Kapłana pogańskiego. Wchodzą Der Bursche aus dem Gefolge des heiligen Patrick und der heidnische Priester gingen in das Feuer. Es ertönte ein Schrei. Einen Moment später kam allein der Junge des heiligen Patrick aus dem Feuer. Der Priester und Zauberer kam nicht heraus, obwohl er den Mantel des heiligen Patrick getragen hatte. Da ging der heilige Patrick vor den Augen des Königs ins Feuer, hob seinen Mantel auf und ging mit ihm wieder hinaus. Brauchst du ein größeres Zeichen? Der König fiel auf die Knie und sprach: Dein Gott ist der wahre Gott. Solche Zeichen hat Gott den von ihm Auserwählten gegeben, und er gibt sie noch heute. Deshalb könnt ihr in dieser Schlacht beruhigt sein. Mit welchem Recht tust du das alles? Wer hat dir dazu die Vollmacht gegeben? Wir brauchen dazu den Glauben des heiligen Patrick. Gott hat mich gesandt, und er wird mir Schutz gewähren. Wenn ihr nicht glaubt, dann müsst ihr auf der anderen Seite stehen und zu Dienern Satans werden. Worüber freut sich Satan am meisten in der heutigen Welt? Über die Abtreibung. Die Tötung unschuldigen Lebens ist meine beste und amüsanteste Erfindung. Die Ermordung unschuldigen Lebens anstelle von schuldhaftem Totschlag durch die Mafia. Die Ausrottung der Menschheit. Auf diese Weise sterben die Anbeter des falschen Gottes noch bevor sie geboren werden. Hierbei denkt Satan an den dreifaltigen Gott. Er freut sich über Drogen. Sie sind die vorzüglichste Speise, die er den jungen Menschen zur Verköstigung gibt, um sie in den Wahnsinn zu treiben. Auf diese Weise mache ich aus ihnen, was ich nur will. Diebe, Mörder und Lüstlinge, die genauso grausam sind wie ich und die Welt meiner Minister regieren. Und Punkt 10. Aber vor allem gefallen mir und erfreuen mich jene Geistlichen, die meine Existenz und mein Handeln in der Welt verleugnen. Und es gibt so viele von ihnen. Welche Freude für mich, denn ich kann ruhig und sicher handeln. Selbst die Theologen glauben heute nicht mehr an meine Existenz. Ich werde niemals vergessen, wie 1997 die Figur der Mutter Gottes von Fatima durch die Diözesen wanderte, durch die wichtigsten Gemeinden Polens. Und das lokale Marienradio den ehrwürdigsten Theologen der Krakauer Universität das Wort überließ. Sie haben in ihren Beiträgen auf meisterhafte Art den Glauben an die Mutter Gottes und ihre Stellung ausgelöscht. Ich habe diese Sendung selbst gehört. Es gehört sich an dieser Stelle nicht, die Namen der Hauptakteure aufzuzählen. Aber nach ihrem Tod werde ich die Namen der Geschichtsschreibung übergeben. Denn sie werden sich heute mit Sicherheit nicht mehr daran erinnern, wie weit sie damals auf der Seite des Unglaubens gestanden haben. Das ist genauso wie mit der wunderbaren Flugzeuglandung durch den Flugkapitän Wrona vor 2 Jahren in Warschau. Ein Geistlicher an Bord des Flugzeugs führte eine Reliquie Johannes Pauls II. Bei sich, Als dies bekannt wurde und der Geistliche von den Journalisten danach gefragt wurde, antwortete dieser nur einsilbig, als würde er ein Stück Holz tragen und als hätte es hier die Intervention Gottes nicht gegeben. Selbst die Theologen glauben heute nicht mehr an meine Existenz. Wie schön das ist, welche Freude! Auf diese Weise stellen sie sich gegen ihren Gott, der gekommen ist, um mich zu zerstören. Und so siege ich, habe schon gesiegt. Ich habe ihn an das Kreuz geschlagen. Gelehrige Priester, äußerst gelehrige Bischöfe und äußerst gelehrige Theologen, sie alle sind meine Diener. Ich mache mit ihnen, was ich will. Sie gehören mir. Ich führe sie, wohin ich nur will. Gekleidet wie Totengräber, immer mit einer Zigarette im Mund, parfümiert wie Dandys auf der Suche nach leichtlebigen Frauen, in den neuesten Automodellen und mit viel Geld in der Tasche, rebellieren sie gegen die Dogmen ihres falschen Gottes und ihrer falschen Kirche, jenes Gekreuzigten meines Opfers. Sie sind die zuverlässigsten Soldaten meines Königreichs. Durch sie sorge ich für Chaos und Verwirrung unter den Menschen, die ich immer weiter von ihrem falschen Gott entferne. Es ist ein apostolisches Schreiben des Papstes über die Evangelisierung erschienen. Es werden dazu wunderschöne Kommentare und Titel verfasst, wie und in welcher Form evangelisiert werden sollte und so weiter. Aber kein Theologe schreibt darüber, dass der Papst in diesem Dokument ein Signal zur Dezentralisierung der Kirche und zur Dogmatisierung des Episkopats gegeben hat, dass die Bischöfe in gewissen Fragen eine authentische Lehrautorität haben sollen. Worum geht es dem Papst dabei? Darüber spricht von den großen Theologen niemand. Sie mögen doch die ganze Bedeutung zeigen. Erklärt dem Volk, um welche Dezentralisierung es geht. Tu es, Petrus. Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Der Herr hat nicht gesagt, ihr seid die Apostel, und auf euch werde ich meine Kirchen bauen. Schaut euch die Kommentare genau an, untersucht das ganze Dokument, unterstreicht Stellen mit Textmarkern und fragt, wo ihr nicht sicher seid oder etwas Neues entdeckt. Die Theologen sind in der Lage, alles perfekt zu verkaufen. Und in 30 Jahren berufen sie sich darauf, dass die Kirche es so verkündet hat. Ich habe euch dazu ein Beispiel gegeben. Die katholische Kirche ist die Kirche Christi. So lautete der Grundsatz. Später wurde daraus, dass sie in ihr fortbesteht, um andere mit aufzunehmen. Und vor 10 Jahren wurde verkündet, dass die katholische Kirche nicht die Kirche Christi ist. Im Laufe von 40 Jahren hat sich die Definition völlig geändert. Ihr seid nicht davon betroffen, weil ihr noch tief in der jahrhundertealten Tradition der Kirche steckt, der Glaubenstradition der Vorväter. Aber die Generation nach euch, welche die Tradition und den Glauben nicht mehr weitergeben wird, wird stumpf nachsprechen: Die katholische Kirche ist nicht die Kirche Christi. Durch sie sorge ich für Chaos und Verwirrung unter den Menschen, die ich immer weiter von ihrem falschen Gott entferne und in mein Königreich des Hasses und der ewigen Verzweiflung führe. Für immer da bei mir. Wie viele von ihnen habe ich dazu gebracht, meinen Sekten beizutreten? Sie wurden durch Karriere und Geld angelockt. Ich kaufe sie mit Leichtigkeit, denn schließlich schaffe ich es zu bewirken, dass sie ihren falschen Gott und diese Frau, die behauptet, mich besiegt zu haben, nicht mehr lieben. Diese Schlacht ist gewaltig. Mit welchem Recht tust du das alles? Wer hat dir dazu die Vollmacht gegeben? In den vergangenen 60 Jahren wurde alles getan, damit ihr die Kirche nicht versteht, damit die Kontinuität der Kirche bricht. Das Sektenwesen, nach welchem wir ins erste Jahrhundert zurückkehren, wurde gut geheißen. Die Häresie in der Kirche, welche die Tradition völlig verwirft, wurde gut geheißen. Wir werden für diese Kirche, für den Glauben und für Gott kämpfen müssen. Erinnert euch an die Worte vom Kreuzweg unseres Herrn Jesus. Es scheint, dass heute jegliches Mittel und jeder Hass genutzt wird, damit die Kirche von der Weltkarte verschwindet. In Kroatien gab es ein Referendum, in welchem sich das Volk mit großer Mehrheit gegen die gleichgeschlechtliche Ehe entschieden hat. Die Regierung hat dem Referendum zum Trotz dennoch ein entsprechendes Gesetz eingebracht. In Schottland geschah dieser Tage das Gleiche. Eine einzige Maschinerie. Diese Erscheinung zeigt mir, wie Jesus Christus aus der Kirche vertrieben wird. Die Kommunion in die Hand. Wie kann man schreiben, dass in Polen die Kommunion in die Hand gewollt wird? Niemand zeigt, wie viele Proteste es gab, wie viele hunderttausend Unterschriften nach Rom geschickt wurden. Ein oder zwei Bischöfe, die Macht haben, wollen es. Die anderen schweigen. Das ist die gleiche Krankheit, nur in einer anderen Dimension. Heute, da ich euch zur vierten Station des Kreuzweges mitnehmen werde, werdet ihr das Drama des Hochmuts und des Hasses sehen. Denn die erste Tochter des Hochmuts ist der Hass. Das ist die Lieblingstochter des Hochmuts.